Ganz herzlichen Dank euch von Jugendlobpreisteam, dass ihr uns so eine Spur gelegt habt, um über Jesus zu staunen und das so vor Augen geführt zu bekommen, was er für uns getan hat und wie er als Gott so klein geworden ist, letztlich sich selber geopfert hat bei dieser Hinrichtung dann am Karfreitag. Während unserer Predigtreihe, die wir begonnen haben, in der Passionszeit dieses Jahr, da versuchen wir ja so einige Stationen aus diesen letzten Lebenswochen von Jesus etwas nachzuzeichnen, um zu schauen, was da alles war. Es sind ausgewählte Texte so aus dieser letzten Wanderung, die Jesus vom Norden Israels nach Jerusalem alle erlebt hat. Es waren so Begegnungen ganz am Rand von dieser Wanderung. Es waren einzelne Gespräche mit Leuten, denen er begegnet ist. Es waren Reden, die er gehalten hat. Es war ein Beispiel, was er gegeben hat. Alles hin zu dieser Hinrichtung, die wir dann letztlich auch hier in unserem Gottesdienst, an dem Abendmahlgottesdienst am Karfreitag, noch intensiver betrachten werden. Aber die letzten Wochen waren ganz eindeutig geprägt davon, es geht hin Richtung Karfreitag, es geht hin Richtung Hinrichtung. Im Gottesdienst vor 2 Wochen haben wir unter der Überschrift Folgen festgestellt, wie wichtig es ist, Jesus zur Mitte unseres Lebens zu machen. Dass Jesus mehr sein möchte als nur irgendeine Speiche in unserem Lebensrad, nur irgendein Bereich neben anderen. Also neben Freizeit und Arbeit und Hobby. Jesus will die Narbe unseres Lebens sein. Und wie wichtig es ist, ihm tatsächlich die Führung unseres Lebens zu überlassen und selbst dann noch, wenn das Schwierigkeiten mit sich bringt, wenn es einen schweren Weg darstellt, eben den Weg zum Kreuz, so wie es damals war. Markus hat in seinem Buch, das er geschrieben hat, viele einzelne dieser Stationen auf dem Weg zum Kreuz zusammengestellt und hat diese Atmosphäre mit diesen Worten beschrieben. Markus Kapitel 10, 32 bis 34, da heißt es einfach ja ziemlich nüchtern. Sie, das war so die Gruppe um Jesus herum, sie waren auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Jesus ging ihnen voraus. Und jetzt kommt die Atmosphäre. Angst erfasste die Jünger und auch die anderen Menschen, die ihm folgten, fürchteten sich. Wieder nahm Jesus die 12 beiseite und begann ihnen noch einmal zu schildern, was ihn in Jerusalem erwartete. Wenn wir nach Jerusalem kommen, sagte er, wird der Menschensohn an die obersten Priester und die Schriftgelehrten verraten werden. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und an die Römer ausliefern. Sie werden ihn verspotten, anspucken, auspeitschen und ihn schließlich töten. Doch nach 3 Tagen wird er auferstehen. Jesus bereitet also auf diesem Weg nach Jerusalem seine Freunde systematisch darauf vor, was ihn am Ende dieser Reise nach Jerusalem erwarten würde. Und ganz offen erklärt er ihnen immer wieder neu, dass es für ihn die Hinrichtung ist, der Weg zum Kreuz, der ihm bevorsteht. Und es ist klar, natürlich sehr verständlich, dass diese Reisegruppe um Jesus eine beklemmende Atmosphäre umfasst. Angst macht sich breit, wird hier beschrieben. Und das überrascht überhaupt nicht mit diesen düsteren Worten, die Jesus seinen Freunden weitergibt. Ungewöhnlich dagegen finde ich das, was sich jetzt danach zugetragen hat, nach dieser Ankündigung, wiederholten Ankündigung seiner Hinrichtung. Das finde ich nun wirklich überraschend. Und das macht deutlich, wie schnell es passieren kann, dass man äußerlich zwar Jesus hinterhergeht auf dem Weg nach Jerusalem, aber im Herzen meilenweit von ihm entfernt sein kann. Hören Sie selbst, was da passiert ist. Markus Kapitel 10, 35 bis 45. Sie können es hier vorne wieder mitlesen oder auch dann in englischer Sprache auf den Blättern, die auf die Stühle verteilt worden sind. Da kam es zu diesem Ereignis. Da kamen Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, auf ihn zu und sprachen ihn an. Lehrer, sagten sie, wir möchten dich um einen Gefallen bitten. Was soll ich für euch tun? Fragte er. Wir möchten in deinem herrlichen Reich neben dir auf den Ehrenplätzen sitzen, sagten sie. Einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken. Doch Jesus antwortete ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch des Leidens trinken, den ich trinken werde?
Könnt ihr mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werden muss? Ja, sagten sie, das können wir.
Und Jesus sagte, ihr werdet tatsächlich aus meinem Kelch trinken und mit meiner Taufe getauft werden. Doch ich kann nicht bestimmen, wer auf den Plätzen rechts und links neben mir sitzen wird. Gott hat diese Plätze denen vorbehalten, die er erwählt hat.
Als die anderen 10 Jünger merkten, worum Jakobus und Johannes gebeten hatten, waren sie empört.
Da rief Jesus sie zusammen und sagte, ihr habt erfahren, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch sollte es anders sein. Wer euch anführen will, der soll euch dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben.
Soweit dieses Ereignis auf der Wanderung von Jesus nach Jerusalem. Das muss man sich einfach mal vorstellen, sich diese Situation, diese Szene vor Augen führen. Da hat Jesus die schwersten Tage seines Lebens vor sich. Und 2 seiner Schüler melden Ansprüche auf die besten Plätze im Himmel an. Und die 10 anderen protestieren jetzt deswegen, weil sie sich übergangen fühlen und insgeheim selber auch gern diese Plätze hätten. Aber es gibt halt nur mal 2 Plätze, einen rechts und einen links. Wer kriegt die jetzt? Und die kappeln sich nun tatsächlich um Ehrfragen.
Sie wären auch gerne Anführer im Reich im Himmel. Also bei aller Liebe, aber da ist einiges aus dem Ruder gelaufen hier in der Truppe von Jesus. So wenige Tage vor der Hinrichtung ihres Meisters zeigen sie sich jetzt nicht unbedingt gerade so als würdige Nachfolger. Und sie sollen, also ausgerechnet sie, diese großartige Mission von Jesus weiterführen, nachdem er weg ist von der Erde? Naja, das kann ja noch was werden. Jesus hat es wirklich nicht leicht mit seinen Schülern. Gerade kürzlich, es hat ja eine Vorgeschichte, gerade kürzlich war schon mal eine ähnliche Situation und da gab es schon mal den Versuch von Jesus, das ihnen deutlich zu machen. Da war er gerade dabei, seine Schüler auf seine Verhaftung und Hinrichtung vorzubereiten. Da sind sie untereinander in Streit geraten, wer aus ihrer Mitte nun der Wichtigste wäre. Ja, wer darf das Kommando übernehmen? Und schon damals setzte sich Jesus mit seinen Freunden und Schülern zusammen, um ihnen zu erklären, wie er Leitung versteht. Leitung von Leuten, die mit ihm unterwegs sein wollen. Und da sagte er, wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und allen dienen. Und als Veranschaulichung für diese wichtige Lektion nimmt Jesus nun ein Kind, stellt es in die Mitte der ganzen Schüler von ihm, legt seine Arme um das Kind und erklärt seinen Schülern, wie wichtig es ist, diese Kleinen im Blick zu bewahren, die Kleinen nicht zu vergessen, die Kinder. Jesus identifiziert sich sogar mit den Schwächsten der Gesellschaft. Und stellt klar, wer solch ein kleines Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt meinen Vater auf, der mich gesandt hat. Wer also in Gottes Reich eine Spitzenstellung einnehmen will, der kümmert sich um die Geringsten, die Kinder, diejenigen, die keine Lobby haben, diejenigen, die nicht für sich und ihre Anliegen auf die Straße gehen können und protestieren können. Diejenigen, die so schnell übersehen werden. Robert Greenleaf hat mal in einem ganz säkularen Buch für die säkulare Wirtschaft dieses Prinzip der dienenden Leiterschaft erklärt. Also nichts für Fromme, sondern für Wirtschaftsbosse schreibt Robert Greenleaf folgende Sätze. Ganz spannend.
Der dienende Leiter, sagt er, ist in erster Linie ein Diener. Dienende Leiterschaft beginnt mit dem Wunsch, dienen zu wollen. Der beste Test für dienende Leiterschaft ist, wachsen jene, denen man dient, als Persönlichkeit? Werden sie gesünder, weiser, freier, selbstständiger, selbst zu Dienern?
Wow.
Das ist das Maß für Leiterschaft, für Leute, die in einer Gemeinde Verantwortung übernehmen, vorne weggehen. Kurze Zeit nach diesem Anschauungsunterricht mit dem Kind in der Mitte gibt es zur Vertiefung eine ganz praktische Übung dazu. Also Jesus ist ja richtig Erwachsenenbildner, wie er das macht hier. Theorieunterricht und dann wieder Praxisbeispiele. Da kommen jetzt Eltern zu Jesus, die ihre Kinder, dass er ihre Kinder segnen soll. Und prompt spielen sich die Schüler von Jesus auf und wollen Jesus von diesem unwillkommenen Besuch Eltern mit kleinen Kindern abhalten, möchten Jesus abschirmen und pflaumen die Eltern an. Weg jetzt, ihr habt keinen Platz hier. Der Unterricht von Jesus ist so spannend. Was fällt euch ein, hier einfach den Unterricht zu stören? Jesus hat nun wirklich Wichtigeres zu tun, als sich um euch zu kümmern und eure Kinder zu segnen. Also bitte. Er hat keine Zeit, sich mit den Kleinsten abzugeben, waren ihre barschen Antworten. Es geht um größere Themen. Es geht um Gottes Reich, globale Probleme zu bewältigen. Und ihr Pimpfe? Vor 2 Wochen hatten wir ja eine Kindersegnung hier und hatten uns schon mal mit dieser Szene beschäftigt, wie Jesus so nachdrücklich und auch energisch seine Schüler zurechtgewiesen hat und sich dann prompt viel Zeit genommen hat für die Eltern und speziell für die kleinen Kinder. Er wendet sich diesen Kleinsten zu, segnet sie, nimmt sie auf den Schoß, herzt sie. Und seine Freunde müssen zuschauen. Und sie schauen wohl ziemlich betröppelt aus der Wäsche. Das klingt so ungefähr für sie wie Setzen, Sex. Durchgefallen. Prüfung nicht bestanden. Nichts gelernt. Tja, und dann kommt es jetzt zu dieser Szene. Also wir merken, die Vorgeschichte geht genau in diese Richtung. Und jetzt kommt es zu dieser Szene, in der die Brüder Jakobus und Johannes die Ehrenplätze im Himmel für sich beanspruchen wollen. Und die lieben Kommilitonen darauf ziemlich stinkig reagieren. Und wieder nimmt sich Jesus als geduldiger und einfühlsamer Lehrer Zeit, ihnen es nochmal ganz genau zu erklären, Schritt für Schritt mit ihnen durchzugehen, wie es in Gottes Reich mit Leitung gehandhabt wird. Er sagt, bei euch sollte es anders sein. Wer euch anführen will, der soll euch dienen. Und wer unter euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Jesus erteilt also dem aufstrebenden Karrieredenken eine scharfe Abfuhr. Da, wo er regiert, da gibt es keinen Chef, der jetzt hierarchisch an der Spitze eines Apparates steht und einen ganzen Stab von Mitarbeitern zu befehligen hat. Es gibt bei ihm Wohlleiterschaft. Es gibt bei ihm Wohlleute, die sich an die Spitze stellen lassen. Gibt es einige Wörter in der Bibel dafür, die dieses zum Ausdruck bringen. Aber die Haltung ist eine völlig andere. Die, die an der Spitze stehen, zeigen es dadurch, dass sie allen dienen. Das ist ihre Eigenschaft. Jesus stellt also die Hierarchiepyramide in der Gemeinde auf den Kopf. Wer immer eine leitende Funktion wahrnimmt in seinem Reich, füllt diese Aufgabe aus in der demütigen Haltung des Dienens. Das ist seine Maßgabe. Nicht Leiterschaft abzulehnen, sondern die Leiterschaft durch Dienen zu zeigen. Gut, ich muss fairerweise natürlich den Schülern von Jesus zugute halten, dass das schon eine schwere Lektion ist. Das ist nicht einfach, was sie hier zu lernen haben, weil ihnen in der ganzen Geschichte der Menschheit kein Beispiel dafür bekannt ist. Das ist wirklich höchste Mathematik, die sie hier zu lernen haben, weil es in der ganzen Welt noch nie so etwas gegeben hat. Ein Beispiel für dieses Leiterschaftsmodell durch Dienen, das ist fremd. Außerdem widerspricht dieses Modell von Jesus gänzlich der menschlichen Natur. Es steckt in jedem einzelnen Menschen, der auf dieser Erde lebt, der Wunsch verwurzelt, dass er Einfluss, Geltung und Bedeutung bekommt. Ganz tief drin verankert. Jeder will sich irgendwie in seinem Umfeld durchsetzen. Und selbst bei den ganz Kleinen geht es schon los. Selbst unter den Kindern geht es in den Rollenspielen darum, wer hat etwas zu sagen. Da spielen die schon Vater, Mutter, Kind. Aber die Väter und die Mütter haben das zu sagen. Und selbst wer die Rolle des kleinen Kindes bekommt, wird dann schon versuchen, deutlich zu machen, ich habe auch was zu melden hier. Ihr müsst euch um mich kümmern. In diesen Spielen kommt es bereits vor. Und diese Spielchen, die ziehen sich tatsächlich durch die ganze Gesellschaften hindurch, die es auf dieser Erde gibt. Wir können die immer gleich wiederfinden in der Arbeitswelt. Da geht es nicht um Papa, Mama und Kind, da geht es um Chef, Vize und Azubi. In der Politik, Kanzler, Minister, Staatssekretär. In den Familien und in den Gemeinden. Das müssen wir ganz nüchtern sehen. Dieser Wunsch, Einfluss auszuüben, steckt im Menschsein drin. Und in den meisten Konflikten, die es auf dieser Welt gibt, geht es letztlich um die Macht. Wer hat mehr Einfluss? Wer hat das Sagen? Wer wird gehört? Wer setzt sich durch? Auch auf eine Gemeinde trifft das zu, obwohl es Jesus gerade so nicht sehen will. Er stellt doch ganz deutlich fest, ihr habt erfahren, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch sollte es anders sein. Wer euch anführen will, der soll euch dienen. Aber es gab in der ganzen Menschheitsgeschichte noch nicht ein einziges Beispiel, dass jemand in die Welt kam, um zu dienen. Es gab sicher Fälle, wo es Menschen gelungen ist, ihr angeborenes Streben nach Einfluss und Macht zu kontrollieren und in den Dienst der Menschen zu stellen. Aber das ist noch nicht das, was Jesus in seinem Reich sehen möchte und zum Maßstab erhoben hat. Gilbert Bilezikian erklärt das so in einem ganz tollen Buch. Er sagt, Jesus beschrieb die Verpflichtung für die anderen zum Diener, ja sogar zum Sklaven zu werden, als die treibende Kraft hinter christlicher Gemeinschaft. Er ersetzte Herrschaft durch Dienen und die Liebe zur Macht mit der Macht zur Liebe. Und als einziges Modell, als einziges Beispiel für diese Haltung dient Jesus selber. Er ist der Einzige, der diese Welt betreten hat mit dem erklärten Ziel, wie es in unserem Wochenspruch heißt, um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Das ist einzigartig. Jesus ist einzigartig. Seine Lebenseinstellung war, so wie er es hier bei diesen Freunden gesagt hat, was soll ich für euch tun? Und das zeigt sich sehr eindrücklich am Vorabend seines Todes, als er seine Schüler zu einem letzten Abendessen um sich herum versammelt hat. Er steht auf, legt sein Obergewand ab, gießt Wasser in eine Schale, bindet sich das Handtuch um und beginnt seinen Jüngern die Füße zu waschen und mit diesem Handtuch abzutrocknen. Ein ganz niedriger Dienst. Sklavenarbeit. Der Meister wäscht die Füße seiner Schüler und fragt sie: Versteht ihr, was ich getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und habt damit recht, denn das bin ich. Und weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Es ist nur zu wahr, ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Genauso sind die Boten nicht wichtiger als der, der sie gesandt hat. Und wenige Stunden später liefert sich der König der Könige, der Meister, der Herr der Herrschenden, in die Hände der Menschen aus. Er lässt sich widerstandslos festnehmen, erniedrigen, anspucken, foltern, verspotten, misshandeln, quälen, festnageln, töten. Er bezahlt das Lösegeld für die verlorene und versklavte Menschheit persönlich. Er bezahlt für die Sünde der Welt mit seinem eigenen Leben. Er begleicht unsere Schuld, indem er als Unschuldiger sein Leben gibt. Darf ich das mal so persönlich fragen? Hast du das für dich schon angenommen? Durfte Jesus für dich die Rechnung begleichen? Das, was trennend zwischen dir und dem Vater im Himmel steht, wegschaffen? Hast du Jesus gebeten: Vergib mir meine Schuld, komm du in die Mitte meines Lebens. Du sollst die Narbe sein, um die sich alles dreht. Wenn nicht, nimm diesen Sonntag heute als Gelegenheit. Gleich im Anschluss komm vor zu den Mitarbeitern der PlayStation. Die werden mit dir und für dich genau dafür beten, dass dieses Opfer von Jesus auch für dich geschehen sein darf und du frei werden darfst von dem, was dich beschwert und belastet und dich vom Himmel disqualifiziert. Es darf wegkommen. Jesus bezahlt gern für dich die Rechnung, weil er dich unendlich liebt. Das Leiden und der Tod von Jesus sind die Rettung für jeden, der sich Jesus voller Dankbarkeit anvertraut. Und gleichzeitig liegt in dieser Bereitschaft zu leiden auch das Modell für die Grundhaltung seiner Nachfolger. Beides schwingt hier mit. Es ist ein Beispiel für das Miteinander der Menschen, die von Jesus geführt werden. Es ist die Einstellung der Menschen, die Jesus folgen, und zwar nicht so nur so tun, als ob sie ihm hinterhergehen würden, sondern wirklich von Herzen mit ihm verbunden sind. Die Schüler von Jesus damals folgten ihm zwar äußerlich auf dem Weg nach Jerusalem, aber waren im Herzen völlig getrennt von ihm, ganz weit weg. So gibt es auch heute Menschen, die zwar sagen, sie folgen Jesus, aber immer noch streiten um Einfluss, Macht und Geltung. Die zwar behaupten, wir sind auf dem Weg Jesus hinterher, aber anderen den Kopf waschen und nicht die Füße. Paulus greift dieses Beispiel einige Jahre später in einem seiner Briefe wieder auf. Und er schreibt hier sehr eindrücklich und zeitlos aktuell als Maßgabe für eine christliche Gemeinde, für Menschen, die wirklich von Herzen Jesus nachfolgen. Er sagt, nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Ende des Zitats. Paulus weiß natürlich aus eigener Erfahrung in zahlreichen christlichen Gemeinden, in denen er schon unterwegs war, dass diese Haltung, von der er schreibt an die Philipper, nicht automatisch in den Gemeinden gepflegt wird. Deshalb erinnert er diese Christen in Philippi daran, nicht nur äußerlich durch fromme Taten oder Gebetsgemeinschaften, sondern auch mit ihrer Einstellung, mit ihrer Haltung, Jesus zu folgen. Anstatt immer andere übertrumpfen zu wollen, um mehr Einfluss und Macht zu gewinnen, sagt er, pflegt und sucht liebevolle Gemeinschaft. Anstatt die anderen klein zu machen, fertig zu machen, zu demütigen durch Vorwürfe und Schuldzuweisungen, ordnet euch gegenseitig unter. Das ist das Prinzip, gegenseitige Unterordnung. Anstatt seine eigene Begabung wichtiger einzuschätzen als die eines anderen, betont Paulus, wie wichtig es ist, sich gegenseitig mit den Begabungen zu dienen. Statt Rechthaberei und Überheblichkeit setzt er auf Demut, in der einer vom anderen höher denkt als von sich selber. Allein diese Haltung entspricht der Vorgabe von Jesus. Dann bleiben Gemeinden sicher trotzdem, auch weiterhin, unvollkommen und fehlerhaft. Aber es werden Oasen, in denen die Kleinen, die Schwachen, die Kranken, die Gescheiterten, die Ausgestoßenen und Gedemütigten kommen können und der Liebe von Jesus begegnen. Hier brauchen Sie keine Angst zu haben, dass Sie verachtet werden, sondern hier sind Sie willkommen, getröstet und ermutigt. Es sind Gemeinden, wo nicht nur an Jesus in würdevollen Feiern erinnert wird, sondern wo er auch tatsächlich etwas zu sagen hat. Das entscheidende Wort. Es sind Gemeinden, die sich nicht zu fein sind, von Jesus gebraucht zu werden für eine kaputte Welt. Es sind Gemeinden, die bereit sind, die Passion von Jesus zu teilen. Sein Leiden und seine Leidenschaft im doppelten Sinn dieses Wortes Passion zu teilen. Gemeinden, die ihm von Herzen verbunden sind. Bist du dabei? Das ist eine Entscheidung von großer Tragweite. Da darf man nicht so schnell mit dem Kopf nicken. Denn das bedeutet, dass ich mich unterordne. Dass ich bereit werde zu dienen. Auch wenn die Anerkennung ausbleiben sollte. Dass ich aufhöre mit Beschweren und beginne, Lasten zu tragen. Aber wer wirklich Gemeinschaft erleben will, wird da wohl nicht umhinkommen. Ich möchte uns allen einige Momente der Stille anbieten, die Gelegenheit geben, dass hier angesichts der großen Tragweite dieses Entschlusses jeder seine persönliche Antwort in einem Gebet Jesus gegenüber ausdrücken kann. Ganz in der Stille, jeder für sich. Jesus versteht unsere Gedanken, er kennt unser Herz, deswegen dürfen wir es ihm auch in der Stille ganz persönlich zum Ausdruck bringen. Und ich schließe dann von hier vorne mit einem lauten Gebet ab. Jesus Christus, zieh du uns auf den Weg dir nach, und zwar nicht nur äußerlich, indem wir uns auf christliche Grundwerte einlassen und berufen, sondern von ganzem Herzen, dass du in uns regieren darfst, auch dahingehend, Diener zu werden, den Platz einzunehmen, den du uns zuweist, ohne um Macht und Ansehen zu kämpfen, sondern einer den anderen höher zu achten als sich selber. Gewinn du unsere Herzen und verändere du uns. Amen.